In der Vorbereitung auf diese Predigt hatte ich die ganze Woche einen Ohrwurm. Ich weiß nicht, wer von euch kennt von Sting, Englishman in New York. Dieses I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Ich habe jetzt eigentlich ein Wow erwartet, aber wahrscheinlich hätte ich eher Helene Fischer zitieren müssen. Ich hoffe, dass ich meinen Ohrwurm jetzt los habe und viel Spaß euch damit. Aber warum gerade dieses Lied? Nun, Sting singt davon, dass er in New York lebt und statt Kaffee lieber Tee trinkt und seinen Tosch nur auf einer Seite getoastet mag und er überall, wo er hingeht, immer seinen Spazierstock oder seinen Regenschirm dabei hat und er deswegen in New York auffällt wie so ein Alien. Und mir geht es manchmal auch so, wenn ich in irgendeiner Großstadt Ludwigsburg reicht schon, wenn ich da durchlaufe, falle ich als Landei einfach auf und ich fühle mich da auch so ein Stück weit fremd. So viele Menschen. In Scheppach gibt es statistisch gesehen wahrscheinlich genauso viele Kühe wie Einwohner. Und da bin ich groß geworden. Ich fühle mich da einfach ein bisschen fremd, wie wenn ich da nicht hingehöre. Und manchmal geht es mir auch so bei Begegnungen im Fitnessstudio so. Oder im Kindergarten, wenn ich meinen Sohn abhole. Oder beim Einkaufen oder bei Nachbarschaftsfesten. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber bei manchen Gesprächsthemen, Meinungen von meinem Gegenüber, dann fühle ich mich auch fremd, weil die stehen manchmal in so einem krassen Gegensatz zu dem, wie ich christlich sozialisiert bin. Die tagesaktuellen Themen, die in typisch deutscher Unzufriedenheitsmanier behandelt werden, das Schimpfen über die da oben, das ständige Nörgeln über das fehlende Geld oder im Gegensatz dazu das Prahlen mit dem eigenen Hab und Gut. Manchmal fühle ich mich in solchen Gesprächen auch wie ein Außerirdischer, wie ein Alien in New York. Aber das ist nicht nur bei Gesprächen so. Auch beim Thema Lebensstil oder beim Thema Sinn des Lebens fällt auf, dass dieser häufig in Materiellem gesucht wird, in Selbsterfüllung, in Erfüllung von Sehnsüchten. Natürlich kann man da nicht alle über einen Kamm scheren. Ja. Und natürlich gehöre ich da auch dazu. Ich stelle mich jetzt hier nicht als Heiliger dar. Ich nörgel genauso über die da oben, über das fehlende Geld oder prahl mit dem, was ich kann. Ich bin da nicht die Ausnahme zu. Aber es fällt auf, dass in Deutschland und in der Welt insgesamt zunehmend sich so eine Hoffnungslosigkeit ausbreitet. Ja, geradezu eine Sinnlosigkeit, in dem die Menschen halt ihre Sehnsüchte versuchen, mit allem Möglichen zu stillen. Ein Thema haben wir vorhin schon gesehen, da habt ihr euren Infoabend, zum Beispiel Pornografie. Und wir Christen, die wir uns Christen nennen, stehen in dieser Welt und haben eine Hoffnung und wir verkündigen eine Hoffnung, wir haben eine sinnstiftende Botschaft, die so abgespaced klingt, als wären wir wirklich von einem anderen Planeten. Und nein, nochmal, die Christen nehme ich da nicht raus. Wie gesagt, auch ich ertappe mich dabei, dass ich meine Sehnsüchte mit dem Falschen still, dass ich bei dem Nörgeln mitmache und erst im Nachhinein merke, wie eng es eigentlich in meinem Herzen ist und in meinem Kopf, vor allem in meinem Kopf. Aber kennst du das? Fühlst du dich manchmal auch in deiner Nachbarschaft, in deinem lokalen Umfeld fremd? Und damit meine ich nicht einfach, weil ich komisch bin oder weil du komisch bist, sondern einfach fremd wegen der Kultur. Fühlst du dich manchmal auch wie so ein Alien, so ein Christian Man oder Christian Woman in Benningen, Ludwigsburg oder Convestheim. Und vielleicht ertappst du dich da auch dabei, dass du dich auf den Sonntag freust, wo du wieder dieser bösen Welt entfliehen kannst und endlich wieder in diese gute, heile Welt hier reinkommen kannst, damit du auftankst und Kraft sammelst, damit es die ganze Woche über wieder in diese böse Welt gehen kann. Aber ganz ehrlich, wer denkt, dass es hier in der Gemeinde anders ausschaut, den Gedanken kann man schon fast als romantisch bezeichnen. Ist ja auch gut, dass man träumt. Aber auch wir sind davon betroffen. Auch das Böse steckt in unserem Herzen. Und das ist zumindest teilweise auch okay so. Wenn Leute hier sind, die mit den gleichen Themen zu kämpfen haben. Heute soll es um das Thema gehen, in der Welt und doch nicht von der Welt. Wir haben es im letzten Lied ja gesungen und es passt sehr gut dazu. Kommen wir zum ersten Punkt, in der Welt. Was bedeutet in der Welt? Das ist ein Thema, Das ist so einfach und so komplex und so paradox, also man kann es gar nicht groß zusammenfassen. Man könnte einen Haufen Predigen dazu machen. Man kann viel in den Pastoralbriefen darüber lesen. Das heute soll nur so ein Anreißer sein, dass ihr euch selber damit beschäftigt, weil ich gebe euch nicht so viele Antworten. Ich habe es gesagt, Ditzingen, macht da vorsichtig. Und ich möchte gern einen Bibeltext mit euch lesen, in Johannes 17, die Verse 14 bis 18. Die habe ich euch auch mitgebracht, allerdings viel zu klein. Deswegen lest gerne in eurer eigenen Bibel mit. Und wer keine dabei hat, darf gerne einfach auch zuhören. Johannes 17, die Verse 14 bis 18. Jesus betet: Ich habe in ihnen dein Wort weitergegeben. Und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und für sie weihe ich mich dir, damit auch sie durch die Wahrheit geweiht sind. Ups, das war ein Vers zu viel. Zur Einordnung, diese Verse sind Teil, was man das hohe priesterliche Gebet Jesu nennt. Das betet Jesus kurz vor seiner Verhaftung. Und er befiehlt damit seine Jünger, speziell seine 12, Gott an, weil er weiß, dass er sich um sie kümmern wird. Und ein Wort, das häufig gebraucht wird in diesen Versen, ist Welt. Und hier mal so eine Definition zu versuchen, was Welt an der Stelle bedeutet, fällt auf, dass es gar nicht so einfach ist. Zum einen sehen wir die Welt als gute Schöpfung, die von Gott geschaffene Welt mit ihrer Vielfalt, mit ihrem Reichtum, mit ihrer Schönheit, die Welt als wunderbarer Ort, als guter Gedanke Gottes, sein Werk, das wir entdecken, genießen, erforschen und mitschaffen dürfen. Und zum anderen ist die Welt aber auch die Schöpfung Gottes, die ihm den Rücken gekehrt hat und dadurch orientierungslos und verwirrt vor sich hin lebt. Die Welt, in der beispielsweise Konsum an die Stelle Gottes gerückt ist, an dem Ausbeutung an Menschen, Ressourcen, den Reichtum von wenigen durch eben die Ausbeutung von vielen gewährleistet wird. Die Welt, die selbst mit sich im Konflikt ist, in der es Krieg und Hass ohne Maßen gibt. Und an dieser Stelle steht eben Welt für diese desorientierte Schöpfung. Eine Kultur, die von Gottentfremdung geprägt ist, die Gott nicht kennt. Eine Welt, die die Welt eben ohne Gott denkt und lebt. Und es steht zum krassen Gegensatz zu dieser himmlischen Kultur, die von Gottes Nähe geprägt ist. Und mit dieser Definition könnte man meinen, dass wir Christen uns eigentlich komplett fort da aus der Welt sollten. Dass wir wirklich hier in die Gemeinde kommen, Mauern aufbauen und kein anderer kommt mehr rein. Das stimmt nicht. So wie ich es gesagt habe, das Böse steckt auch in uns. Dieses Weltliche steckt auch in uns. In meinem eigenen Herzen, in mir. Und auch als Christ bin ich Teil dieser Welt. Teil dieses Chaos, das von selbstsüchtigen Menschen, von uns selbstsüchtigen Menschen erschaffen wurde. Aber auch Teil der von Gott wunderbar gedachten Welt. Dietrich Bonhoeffer hat in seiner Ethik geschrieben, christlich sein geht nicht ohne weltlich sein. Klingt kompliziert, ich bin dem auch noch nicht so ganz auf die Spur gekommen, aber gleichermaßen bin ich auch nicht von der Welt. Als Christ habe ich Gott nicht mehr den Rücken gekehrt, ich bin nicht mehr Teil dieser desorientierten Schöpfung, dieser Welt, die Gott den Rücken kehrt. Das heißt eigentlich dementsprechend auch, christlich sein heißt nicht von der Welt sein. Also sich zwei direkt widersprechende Aussagen. Hier haben wir eine der typischen Spannungen, mit denen wir Christen zu tun haben. Juhu. Gott mutet uns das zu. Gott ist damit dabei. Bonhoeffer meint damit, dass wir als Christen nicht aus dieser Welt zurückziehen sollen, sondern Teil von ihr sein. Als Christen in dieser Welt leben, mit unserem Leben Jesus bezeugen. Deswegen meint er, christlich sein geht nicht ohne weltlich sein. Welt kann aber auch Ordnung beschreiben. Also eine Kultur, ein Werte, die gelten, Regeln, die irgendwie insgesamt gelten. Und deswegen kann Welt auch für dich persönlich dein lokales Umfeld bedeuten. Als Christ sollst du Teil von diesem lokalen Umfeld sein, aber nach himmlischer Ordnung, nach himmlischer Welt leben. Eine Herausforderung, eine Spannung, wie wir es in diesen zwei Statements gelesen haben. Ich versuche irgendwie recht simpel, das hier darzustellen. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Wenn nicht, wie gesagt, beschäftigt euch noch weiter mit dem Text. Ich gebe nur Anreizpunkte. Ich darf danach auch wieder nach Hause fahren und eure Leiter dürfen sich darum kümmern. Gern geschehen. Und das ist eben ein Teil dieser zahlreichen Spannung, mit dem wir uns als Christen auseinandersetzen dürfen. Gott mutet uns das zu und er traut uns das zu und er hat uns auch sein Wort gegeben, er hat uns seine Bibel gegeben, dass wir uns da zurechtfinden. Er zeigt uns Möglichkeiten auf, diese Spannung zu leben, mittendrin zu sein. Und trotzdem, weiß ich nicht, wie es euch geht, fühlt man sich irgendwie eher einer Seite zugehörig. Und das kann problematisch sein. Wie ist es bei dir? Fühlst du dich eher der Welt zugehörig oder dieser himmlischen Ordnung? Ich tendiere persönlich eher zu diesem himmlischen. Vielleicht, weil ich einfach komisch bin. Oder ziemlich sicher, weil ich komisch bin. Aber vielleicht auch, weil ich mich moralisch und ethisch vielleicht meinen Mitmenschen über höher sehe oder mich überlegen fühle. So als ob ich der bessere Mensch bin, nur weil ich Christ bin und weil ich Jesus nachfolge. Und damit löse ich eigentlich diese Spannung, die Gott uns zutraut, recht einseitig. Ich stelle mich auf eine Seite und da stehe ich und es passt und dann ist die Spannung aufgelöst, aber halt auf eine schlechte Art und Weise. Weil genauso problematisch ist, wenn ich mich allein der Welt zugehörig sehe. Dann geht meine Perspektive eigentlich gar nicht über das, was hier passiert, hinaus. Dann kann sich mein Blick eher auf meine Probleme und Nöte und meine Herausforderungen richten, als auf Gott. Ich versuche alleine mein Leben zu leben und Gott ist noch so meine Absicherung für das, was nach dem Tod kommt. Und die Probleme, Nöte und Sorgen, die sind dabei nicht das Problem, sondern was ich mache, um sie zu stillen oder zu lösen und wie ich damit umgehe. Kommen wir zum nächsten Punkt. Nicht von der Welt. Ich lasse euch jetzt mit einer sehr vagen Definition zurück. Ich hoffe, das arbeitet noch ein bisschen bei euch. Es gab einen Wissenschaftler, der hieß Erich Knudsen. Der hat 1978 eine Studie veröffentlicht, in der er neurobiologisch das Zusammenspiel des Gehörs und des Sehens von Schleiereulen untersucht hat. Und diese Eulen, die haben ein sehr ausgeprägtes Gehör und die legen in ihrem Gehirn sowas wie Gehörkarten ab. So wie Google Maps, nur irgendwie in Schallwellen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Und er wollte herausfinden, wie das mit dem Sehen dieser Eulen zu tun hat oder wie das zusammenhängt. Und er hat da eben eine dementsprechende Umgebungsuntersuchung aufgebaut. Jetzt stellt man sich vielleicht vor, wie er diesen armen Eulen irgendwelche Chips in den Kopf implantiert hat oder sie an EKGs angeschlossen hat oder was weiß ich. Nein, der Versuch sah ganz anders aus. Er hat ihnen winzig kleine Brillen aufgesetzt. Das ist ein tatsächlich Originalbild aus dieser Studie. Ich weiß nicht, wenn man dem noch eine Melone, so einen Hut aufsetzt, dann könnte er beim nächsten James Bond den Bösewicht spielen, diese Eule. Und es sind junge Schleiereulen. Und diese Brillen haben das Blickfeld von diesen Eulen um 17 bis 23 Grad verschoben. Und er hat dann in einem Raum Geräusche von Beutetieren abgespielt. Und diese Eulen sind darauf angeschlagen, aber sind genau um diese 17 bis 23 Grad an dem Geräusch, an dem Ort vorbeigeflogen. Sie sind komplett daneben geflogen. Und nach einigen Tagen und Wochen haben sich die Eulen dann dran gewöhnt und sind dann wieder richtig geflogen. Sie haben quasi neue Gehörkarten angelegt und sind dann wieder an die richtige Stelle geflogen. Was hat es mit uns zu tun? Zum einen traut vielleicht kein Optiker mit schwedischem Namen, das kann ich euch als Tipp mitgeben. Und zum anderen, wir wachsen in eben so einer Welt auf, die so eine Brille auf hat. Die Sehnsüchte sind an und für sich nichts Schlimmes oder nichts Falsches, aber wir fliegen aufs Falsche drauf zu. Und es prägt uns von klein auf, wachsen wir alle in dieser desorientierten Welt auf. Wir ziehen diese Kultur an. Erziehung ist ja eigentlich nichts anderes als Vermittlung von Werte und Kulturen. Ja, wir sind Teil davon. Und manche dieser Kulturen stehen im krassen Gegensatz zu dem, wie Gott sich das Leben auf der Erde vorgestellt hat. Und ich meine da jetzt nicht so offensichtliche Dinge wie Nestle oder was weiß ich was, sondern es fängt bei uns an. Das Böse steckt auch in uns. Egoismus zum Beispiel, den eigenen Vorteil suchen oder auch wie ich persönlich Freiheit definiere oder was als Sinn des Lebens in meinem Umfeld angegeben wird, dieses individuelle Glück. Und dieses Prägen dieser Kultur auf uns ist wie wenn wir auch wie diese Eulen so eine Brille aufgesetzt bekommen und da so durch die Welt gehen. Irgendwann gewöhnen wir uns dran und gehen da mit und haben das Gefühl, dass wir auf dem richtigen Weg sind, aber dem ist nicht so. Wir als Menschen sehen die Welt mit einem anderen Blick, wie Gott sie sieht. Wir leben eine andere Ordnung als die, wie Gott sie sich wünscht. Und wenn wir eben mit so einer Brille auf dem Kopf oder auf den Augen losfliegen, dann versuchen wir unsere Sehnsüchte, die Sehnsucht nach Identität, die Sehnsucht nach Sexualität, die Sehnsucht nach allem Möglichen mit dem Falschen zu stillen. Und gerade eben zu diesem Beispiel dient gutes Beispiel Identität. Jesus spricht recht häufig die Themen Sex, Macht und Geld an. Die Sehnsucht des Menschen zu wissen, wer er ist und sein Geltungsbedürfnis, das ist in uns allen angelegt. Das ist an und für sich ja nichts Schlechtes. Nur wenn ich da das falsche Ziel im Blick habe und die falsche Beute mir schnappen möchte, dann hat es starke Auswirkungen auf mein Umfeld und auf mich. Und damit verbunden auch das Thema Glück. Heutzutage ist Glück, wenn man grenzenlose Freiheit erlebt. Wenn mir niemand sagt, was ich zu tun und zu lassen habe, wenn ich finanziell unabhängig bin und wenn ich mich zum Beispiel sexuell ausleben kann, wie ich will. Und dabei lesen wir in der Bibel, dass Glück nicht von äußeren Umständen abhängig ist, sondern aus unserem Inneren herauskommt, weil Jesus Christus unsere Freude im Herzen sein soll. Deswegen sagen wir auch eine Freude, die nicht von dieser Welt stammt. Alien. Und mit der Entscheidung, das Opfer Jesu für sich anzunehmen, ist es, wie wenn wir diese Brille ablegen. Am Anfang kommt es uns ein bisschen fremd und komisch vor, aber man gewöhnt sich wieder dran. Genauso wie bei den Eulen hat man ihnen die Brille abgelegt, hat es viel kürzer gedauert, dass sie sich wieder an ihr altes Sehen zurückgewohnt haben und dann war alles wieder in Ordnung. Und ich glaube, so ist es bei uns auch. Am Anfang kommt es uns fremd und komisch vor und allerdings gewöhnen wir uns nach kurzer Zeit schon daran, weil das Gott in uns gelegt hat, seine Idee zu leben, seine Idee mit ihm Gemeinschaft zu haben und mit ihm teilzuhaben und dieses Leben nicht ohne ihn zu leben hier auf der Erde, sondern mit Gottes Nähe. Und nicht von dieser Welt zu sein, heißt, seinen Blick zu schärfen für Gottes Ordnung. Und das geschieht zum Beispiel, indem du dich von ihm und von seinem Heiligen Geist verändern lässt. Ihr hattet ja ein Gemeindewochenende, wo das, glaube ich, auch Thema war, Thema Nachfolge, das Thema miteinander unterwegs sein, finde ich super. Also brauche ich euch da gar nichts mehr drüber erzählen. Durch Leben mit anderen Christen, durch das Miteinander unterwegs sein und vor allem das mit Gott unterwegs sein, darf dein Herz verändern, darf dein Blick verändern. Durch ihm im Gebet, in der Stille, im Bibellesen, im Unterwegssein, kurzum, indem du mit ihm Beziehung lebst und damit auch Christsein lebst, verändert sich dein Blick, verändert sich dein Herz. Und um zu wissen, wer Gott ist, was ihm wichtig ist, wofür sein Herz schlägt, hat er uns zum Beispiel die Bibel gegeben. Und deswegen möchte ich nochmal an der Stelle euch ermutigen, lest die Bibel. Das ist wahrscheinlich von den Jüngeren unter uns eher das Problem. Die Älteren haben da eine Disziplin, ihr Leben lang geschärft, den Blick geschärft dafür. Lest die Bibel. Es geht nicht darum, was ihr tun müsst, sondern welche Möglichkeiten ihr habt, was Gott euch an Werkzeuge in die Hand gibt, um euch in dieser Welt zurechtzufinden. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann entscheidest du dich damit auch, ihm nachzufolgen. Und das heißt, von ihm zu lernen. Und dazu dient eben die Bibel. Indem wir die Bibel lesen, schärfen wir auch unseren Blick. Und falls du in deinem Umfeld merkst, dass das, was sie an Antworten geben für Identität, für Sehnsucht, dass das nicht alles sein kann, dann möchte ich dich ermutigen, Jesus mal eine Chance zu geben. Mal die Brille abzusetzen, mit ihm unterwegs zu sein und zu merken, das hier auf der Erde, das, was hier passiert, ist noch nicht das Allerletzte. Solange es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Das ist so ein Versprechen, das wir Christen haben. Und du bist genauso wie wir alle eingeladen, als Teil mit Jesus zu leben. Ein Leben, das niemals endet. Ein Leben, das nicht hier auf der Erde zu Ende ist. Jetzt wissen wir einiges, aber was machen wir damit? Irgendwie heißt Christsein weltlich sein und gleichzeitig heißt Christsein sich abgrenzen von der Welt. Wie setze ich das um? Und da haben wir dann den letzten Punkt gesendet. So wie Jesus in Vers 18 von unserem Bibeltext schreibt, so wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Wir als Christen sind gesendet, um in dieser chaotischen Welt zu leben. Und dabei ist es wichtig, dass wir eben nach dieser himmlischen Ordnung leben. Aber Achtung, das heißt nicht, dass ich mich total abgrenze und Mauern um mich herum baue oder um die Gemeindegebäude herum baue, damit man sich verschanzt wie bei so einer Apokalypse und beim nächsten Nuklearkrieg oder was weiß ich. Man ist nicht Christ, weil man sich abgrenzt, man grenzt sich ab, weil man Christ ist. Ein verschachtelter Satz. Ich sag's nochmal, man ist nicht Christ, weil man sich abgrenzt, man grenzt sich ab, weil man Christ ist. Der Unterschied ist, nicht das, was ich tue, schenkt mir Identität, sondern Gott schenkt mir die Identität und dadurch werde ich verändert, dadurch lebe ich anders. Als Christ folgen wir Jesus nach. Man ist mit ihm unterwegs, um ihm auch ähnlicher zu werden. Auch Teil eurer Gemeindefreizeit. Jesus hat die Jünger in die Welt gesandt, so wie Gott ihn gesandt hat. Das gilt aber auch heute für dich persönlich. Wenn du dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast, dann gilt dieser Auftrag oder dieses Gebet auch für dich. Du bist in dein Umfeld von ihm gestellt. Du bist dort als Gesandter, um ihn zu repräsentieren. Was für eine Ehre! Der Retter der Welt hat dich damit beauftragt, sein Botschafter zu sein. Ihm auf der Erde quasi zu vertreten, bis er wiederkommt. Dem nichts unmöglich ist, der beauftragt mich damit, ihn zu repräsentieren. Macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Ich scheitere viel zu oft. Das ist eine unglaubliche Ehre, aber auch eine unglaubliche Verantwortung und eine Herausforderung. Und um Jesus zu repräsentieren, dürfen wir ihm eben auch immer ähnlicher werden. Dafür haben wir ja uns als Gemeinde, uns immer wieder dazu anzuspornen, dazu Jesus nicht aus dem Blick zu verlieren. Und uns dabei zu unterstützen, uns zu ermahnen, zu ermutigen und zu trösten auf diesem Weg. Aber dabei ist absolut wichtig, dass wir das Prinzip der Gnade nicht aus den Augen lassen. Selbst wenn wir in dieser Aufgabe versagen, Jesus hat gezahlt für die Schuld. Es ist Gottes Botschaft, es ist nicht deine. Ja, dein Leben soll davon erzählen. Du darfst mit deinem Handeln, mit deinem Leben, mit deinem ganzen Sein seine Botschaft bezeugen. Aber wenn du dabei scheiterst, wie wir das alle immer wieder tun, darfst du dir seiner Gnade bewusst sein. Der Gnade, dass nicht du alles zu einem guten Ende bringen musst. Weil Jesus das tut. Deshalb nochmal, man ist nicht Christ, weil man sich abgrenzt. Man grenzt sich ab, weil man Christ ist. Was das konkret für dein Umfeld bedeutet, da kann und will ich dir gar keine Antwort geben. Das wäre viel zu einfach. Das ist Teil deines mit Jesus unterwegs sein, ihn zu fragen, was willst du, Herr, dass ich tue? Du kennst dein Umfeld, du kennst die Menschen, die Kultur, die Ordnung, in der du unterwegs bist. Du kennst vielleicht auch die Dinge, die sie beschäftigen, die Sorgen, die sie haben. vielleicht auch, wie sie die versuchen zu bekämpfen oder wie sie ihre Sehnsüchte stillen. Und deshalb kannst du dich ständig selber fragen, wie will ich mit meinem Leben auf die Botschaft Jesu antworten? Wie will ich mit meinem Leben das Evangelium leben? Und dabei könnt ihr euch als Gemeinde gegenseitig unterstützen, Ideen, ihr seid bestimmt kreativ. Ich kenne Niki, der ist sehr kreativ. Könnt ihr auch alle zu ihm gehen, das passt. Der hat eh viel Zeit. Und die Art und Weise, wie du zum Beispiel Evangelium vorlebst, kann darin liegen, wie du deine Ehe lebst, wie du mit deinen Kindern umgehst, wenn du noch nicht verheiratet bist, wie du das Thema zum Beispiel Sex vor der Ehe behandelst, wie du bei Partys umgehst, wie du mit deinem Geld umgehst und so weiter und so fort. Die Möglichkeiten könnt ihr alle in den Pastoralbriefen lesen, sind Möglichkeiten. Paulus sagt ja, es ist alles erlaubt. Ja, aber es ist nicht alles gut für uns. Und das heißt, genau das heißt, diese Brille von diesen Eulen abzulegen. Aber in dem Allen geht es nicht darum, dass wir Christen als Fingerzeigreligion bekannt werden und du sollst und du musst und du bloß nicht. Die Bibel ist kein Werk mit lauter Geboten, die wir einhalten müssen. Sie zeigt die Gnade und die Liebe Gottes auf und noch viel mehr. Aber das im Kern. Die Liebe, die sich am Kreuz in Jesus Christus zeigt. Und aus dieser Liebe sollen wir unseren Auftrag erledigen. Nochmal, gleiches Thema. Nicht abgrenzen, damit man Christ ist, sondern man ist Christ, weil man sich... Anders, jetzt habe ich es falsch formuliert. Man ist nicht Christ, weil man sich abgrenzt, sondern man grenzt sich ab, weil man Christ ist. Weil diese Liebe in deinem Herzen Frucht gefasst hat. Weil da was heranwächst. Und was dabei helfen kann, ist zu reflektieren, wo man überhaupt wohnt, mit was für Menschen man es zu tun hat. Und damit man das weiß, muss man auch Teil von einer gewissen Gesellschaft sein. Mir als Angestellter in der Gemeinde geht es relativ einfach, drum in so einer Blase aufzuwachsen, wo alle nur Christen sind. Man entwickelt seine eigene Sprache, seine eigenen Witze und dann kommt man raus und denkt, die Leute, die verstehen diese Witze auch und gucken dich dann an, wie eben dieses Alien in New York. Aber sie verstehen mich eben nicht. Und ich will jetzt eurer Leitung, ich will jetzt Heinz, Niki, Erik und Thomas jetzt nicht unbedingt an der Karre fahren, aber vielleicht sollten wir als Mitglieder, als Teil dieser Gemeinde auch Teil von anderen Gruppen sein. Vielleicht Teil vom Boccia-Club, Teil vom Schachclub, Häkelkurs, ich weiß nicht, was es bei euch gibt. Vielleicht Kommando Cannstatt oder Fußball. Kleintierzüchterverein, Radclub, alles mögliche, Stammtisch, geht alles. Es geht nicht darum, dass ich jetzt die Mitarbeiter hier abziehen will, aber wenn wir Teil dieser Welt sein sollen, dann müssen wir auch Kontakt mit den Menschen haben. Und dort christliche Ordnung zu leben, das ist eine Herausforderung, das ist eine Spannung. Christlich sein heißt weltlich sein und christlich sein heißt nicht weltlich sein. Mittendrin statt nur dabei und doch nicht Teil davon. Schaut euch einfach euer Herz an. Was legt euch Gott aufs Herz? Wo und wie sollt ihr das Ganze leben? Du kannst Gott selber fragen, wie du als Gesandter mitten in der Welt und nicht von der Welt Jesus repräsentieren kannst. Wie du ein wenig das Alien in New York bist. Und dabei nicht Christ bist, weil du dich abgrenzt, sondern du grenzt dich ab, weil du Christ bist. Mittendrin statt nur dabei und doch ganz anders. Ich möchte noch beten. Vater, du hast uns hierher gesandt, Jesus. Du hast uns hierher gesandt, um deine Botschaft zu repräsentieren, um dich zu repräsentieren. Wir sollen mittendrin sein und doch nicht von der Welt. Und das ist eine Herausforderung. Aber ich danke dir, dass du uns damit nicht alleine lässt, sondern dass du uns immer wieder Inspiration schenkst, indem wir mit dir unterwegs sind. Ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen hier segnest, dass er hört, was du ihm sagen möchtest, wo er sich einsetzen soll, dass du das Licht der Erde auch noch nach außen getragen wirst. Wir wollen nicht, dass Menschen verloren gehen, wir wollen, dass jeder deine Botschaft der Liebe hört und dass Herzen verändert werden. Du willst uns als Werkzeuge dazu nutzen, aber es ist dein Werk. Und ich danke dir dafür, dass die Verantwortung nicht bei uns alleine liegt, sondern dass du uns nutzen willst, um deine Botschaft zu verteilen.